Es wurde ja schon viel erzählt, nicht wahr? Aber jetzt wollen wir mal in Medias Res gehen und schauen, ob das wirklich alles stimmt, dass wir demnächst bald aussterben werden, weil ja so viele Keime bei der nächsten Klosettspülung an uns herangetragen werden, dass wir das dann nicht mehr aushalten und wir haben dann auch keine Möglichkeiten, das zu therapieren. Das Ende der Fahnenstange ist also hypothetisch und wir sind alle sehr entsetzt, was es alles gibt. Woran stirbt man denn in der Welt? Und sterben tut man in erster Linie natürlich an kardiovaskulären Erkrankungen, aber dann kommen schon die Infektionen. Unter Infektionen versteht man jetzt nicht Ebola-Virus, das vielleicht ein paar Tausend umbringt, sondern alles zusammen. Ich gehe zum Beispiel in Afrika, ist also die Hauptletalität ist dort die Malaria. Das sind 250 Millionen pro Jahr und nicht die 5000 Ebola-Fälle, die da in der Zeitung stehen. Dann kommen allerdings gleich die Neoplasmen und diese Nähe der Neoplasmen ist also etwas ein bisschen Unangenehmes, lässt sich aber nicht vermeiden und dann kommen gleich die Verletzungen. Wenn Sie also zum Beispiel in die Tropen fahren, ist es wahrscheinlicher, dass Sie sich dort irgendwo mit einem ausgeliehenen Moped erstechen, als dass Sie dort einen Typhus bekommen. Früher war es nicht so, aber heute ist es relativ harmlos. Früher hatte man auch ein Mikroskop und ich frage immer, wer von im Auditorium hat heute noch ein Mikroskop, weil gewisse Krankheiten, die kann man leider nur mit dem Mikroskop diagnostizieren. Denken Sie an diesen Journalisten, also diesen Regisseur, der in Afrika gestorben ist. Und da hat es geheißen, der hat jetzt einen Typhus, aber in Wirklichkeit hat er die Malaria gehabt. Aber es war leider kein Mikroskop da, damit man das bestimmen hätte können. Und so ist er einfach gestorben und keiner weiß, wie es sowas gibt. Nicht die Ärzte anschuldigen, sondern das Lehrsystem. Der da hat gesagt, wir haben zwar keine Antibiotika, aber dafür stechen wir in einen Abszess hinein und dann ist der Patient gesund. Aber dann war man sehr gescheit und um die Jahrhundertwende wurde ja die Immunologie eingeführt. Und der Emil von Behring hat ja auch den Nobelpreis dafür bekommen, für sehr gescheite Ideen. Antibiotika hatte man keine, aber die Pneumokokkenpneumonie, das war damals schon ein Todesurteil. Und so kam man auf die Idee, dort Serum zu nehmen. Serum von Pferden, die mit Pneumokokken immunisiert worden sind. Und tatsächlich haben da wirklich einige überlebt. Und wenn wir jetzt so das Revue passieren lassen, was uns in den letzten Jahrzehnten oder in den letzten Jahren eigentlich aufoktroyiert wurde, dann müssen wir sagen, bald sind wir wieder dort. Aber dann kam der da. Das ist nicht so, dass der das entdeckt hat. Der hat es noch abgeschrieben, weil entdeckt hat es ja ein Franzose in Wien, das Penicillin. Aber dieses Penicillin war göttlich. Wir hätten also viele, viele Penicilline mehr. Und die Penicilline interessieren aber heute eigentlich weniger und wir kommen aber zwangsläufig auf diese Penicilline zurück, weil uns diese supermodernen Antibiotika nicht mehr das bieten, was sie versprechen. Wer kennt den Herrn? Also der hätte vom Penicillin furchtbar profitiert, so hat er die ganze Welt also nachhaltig geschädigt, weil er nämlich die Louis IV hatte. Nicht? Louis gibt es heute keine mehr, dank Penicillin. Da muss man sagen, das war doch furchtbar gescheit. Das Gehirn von dem wurde sinnigerweise an die Charité geschickt und man schickt also nicht das Hirn seines Freundes an einen Feind. Das hat dann furchtbare Konsequenzen gehabt. Da sieht man zum Beispiel auch ein Mikroskop, das ist immer furchtbar schön, dass der da so komischen Ausfluss hat aus der Harnröhre. Und da hat man gesagt, naja, wie wär's denn da mit ein bisschen Penicillin? Die Gonorrhoe, sagenhaft. Der Siegeszug des Penicillins begann nicht mit Escherichia coli, sondern mit der Gonorrhoe. Und da hat man gesagt, in 4 Stunden ist er wieder betriebsbereit. Das war eine Sensation, weil früher nahm man Kupfersulfavitriol und spritzte die Harnröhre aus und alle Mitglieder des Hauses Habsburg hatten ja die Gonorrhoe und zur Hälfte auch die Syphilis. Das ist aber nichts Besonderes, sondern das hatten damals alle. Nicht? Und stellen Sie sich mal vor, wie gut es jetzt geht. Und Jetzt sind wir allerdings weit davon entfernt, weil die Gonorrhoe können wir jetzt nicht mehr mit Penicillin behandeln, aber damals war das ein richtiger Hammer. See your doctor today, nicht? So schnell geht das. Ruckzuck. Und dann haben wir auch die Penicilline, sinnigerweise, weil wir heute im Billroth-Haus sind, den Herrn Billroth nachhaltig angeknackst. Denn der Herr Billroth hat ja bekanntlich die Operationsmethode Billroth 1 und Billroth 2 erfunden. Und ich hatte früher auch immer so Geschwüre und da hat immer der Dr. Funovic, wenn ich den im ersten Hof getroffen habe, hat der immer gesagt, Wolferl, komm mit, ihr reißt den Magen aus. Gott sei Dank war ich aber schon eifriger Leser des New England Journal of Medicine und da ist eine Studie erschienen, dass diese Bakterien für das Ulcus duodeni verantwortlich sind. Aber die zwei da, die haben nur nachgedacht und sie haben einfach ins Mikroskop reingeschaut, da haben sie sich gedacht, alle haben das schon gesehen, aber die zwei haben den Zusammenhang hergestellt und so wurde also der Helicobacter pylori heute eine mit Antibiotika heilbare Erkrankung. Aber dann, mit dem war es nicht getan, der Feind Nummer 1 auf der ganzen Welt ist ja der Staphylococcus aureus. Der macht nicht nur die Wimmel von Minderjährigen, sondern auch furchtbare Eiterungen und da wäre man sehr froh, wenn man da irgendwas hätte. Der Keim hat die unangenehme Eigenschaft, dass er von Ärzten weiter verbreitet wird und es ist die Hand. Ja. Und da hat ihm der Herr Daschner den Spruch getan, man könne ruhig aus dem Klo trinken, aber man soll keinem deutschen Arzt oder österreichischen Arzt die Hand geben. Der hat das natürlich ein bisschen übertrieben, aber das war ein Bayer und die haben also ein bisschen eine deftige Ausdrucksweise. Aber es hat schon was Wahres dahinter. Und das Schlimme ist nur, dass dieser Staphylococcus aureus, der in der Wildbahn vorkommt, Gene akquirieren kann, wodurch er gegen die Penicillin zum Beispiel resistent wird. Und so haben wir dann unseren mRSA. Dieser mRSA, den hatten wir früher zu 80%, weil wir damals allen Patienten dasselbe Muster gegeben haben, immer dieselbe Kombination. Und dann musste ich zu einem Kongress fahren über mRSA und ich war der Einzige, der mehr als 50% mRSA hatte, nämlich 88%. Da hat der Vorsitzende gesagt, wie machen Sie das? Und dann hat er gesagt, where are you coming from? Da habe ich schon gedacht, das ist nicht so gut, wenn der das fragt. Und ich so, from Vienna, und da war es schon aus. Ne? Der Herr Waldheim und wir mit unseren 88% mRSA wurden in dieselbe Kiste geworfen. Und das war nicht gut für die österreichische Wissenschaft. Aber dann haben wir es doch kapiert und wir haben also diesen mRSA einfach bekämpft. Unwillentlich. Das ist ein Glück, ne? Die Österreicher haben oft mehr Glück als Verstand. Aber jedenfalls, zunächst wütete dieser mRSA. Und Sie sehen, warum zum Beispiel eine Beschneidung nur durch solche Leute vorgenommen werden kann, die darin auch ausgebildet sind, weil sonst geht es ihnen so wie dem Buben da. Nachdem alles weggeschnitten worden ist, bleibt da also relativ wenig über. Und das ist natürlich für die Eltern und natürlich auch für das Kind eine Katastrophe. Alles Staphylococcus aureus. Wenn wir uns jetzt die Karte hier anschauen, dann sehen wir, dass der mRSA irgendwie ungleich auf der Welt verbreitet ist und das war also 2008 und 2012. Die Grünen sind die Guten und die Roten sind die Schlechten. Schwarze gibt es keine. Also hier sieht man jedenfalls, dass in gewissen Ländern, besonders im Mittelmeerraum, die mRSA-Häufigkeit besonders hoch war. Sie sehen auf der linken Seite 2008 die mRSA-Häufigkeit in England. Warum war plötzlich im Musterland der Bakteriologie die Inzidenz von mRSA so hoch? Weil dort Kürzungen im Bereich des Gesundheitswesens durchgeführt worden sind. Dieses National Health Service hat also weniger Geld zur Verfügung gestellt. Das Resultat war, eine Schwester musste mehr Patienten betreuen und schon haben sie eine höhere Inzidenz an mRSA. Die Engländer haben das aber natürlich gelernt und Sie sehen, 4 Jahre später ist schon die Inzidenz dieses Keimes runtergegangen. Das heißt also mit anderen Worten, wie kann man diesen mRSA wieder ausrotten? Nicht, indem sie wieder ein neues Superantibiotikum erfinden, sondern indem sie einfach Hygienemaßnahmen setzen. Und natürlich haben wir da viele Medikamente, die natürlich dann oft ahnt man das gar nicht, dass zum Beispiel ganz alte Medikamente wieder wirken, wie zum Beispiel Trimethoprim-Sulfa. Aber man hätte halt doch lieber, wenn die alle gegen ein Penicillin empfindlich wären. Was machen wir mit dem da? Nicht? Ich meine, der injiziert sich also nicht nur das gestreckte Heroin, sondern er injiziert sich natürlich auch die Staphylokokken, dann kriegt er Endokarditis und kommt dann natürlich ins Spital, hat natürlich gar keine Compliance. Der möchte nicht im Spital sein, der möchte sein Heroin. Also entweder gebe ich ihm die Möglichkeit, dass er irgendwo im Stiegenhaus sich Heroin besorgen kann und spritzen kann, oder ich verwende eine Medikation, die es mir ermöglicht, dass dieser Patient zu Hause ist. Und das gibt es, das wurde mit der sogenannten OPAT wurde das eingeführt und das hat sich an und für sich sehr bewährt. Dieses Vancomycin ist natürlich ein furchtbares Medikament und wird als Standard angesehen, ist aber ein riesiges Molekül und ist furchtbar giftig. Dieses Vancomycin, wenn Sie das vielleicht noch gelernt haben, dass das Mittel der Wahl ist, das ist leider nicht so. Es wurde übernommen vom Teicoplanin. Teicoplanin ist zwar gescheit, es ist auch nicht giftig, es wurde aber in den USA nicht registriert, weil eben die Firmenlobbys irgendwie es nicht gerade richtig gelagert waren. Aber das ist jedenfalls für die OPAT das richtige Medikament. An diesem Teicoplanin müssen sich jetzt alle neuen Substanzen orientieren, sofern es welche gibt. Und man sieht also, dass dieser Talspiegel, der muss jetzt bestimmt werden. Das ist natürlich für Intensivmediziner besonders interessant, aber wenn der Spiegel dann wirklich beim Vancomycin 25 Milligramm pro Liter beträgt, dann sagt natürlich auch die Niere grüß Gott. Nicht? Also dieses Medikament ist sozusagen am absteigenden Ast und die Ursache ist dieser Vancomycin-Grip. Sie sehen also, dass über die Jahre hinweg sinkt die Empfindlichkeit dieses MRSA gegenüber Vancomycin und man muss sich also Gedanken machen, was man da sonst noch machen könnte. Jetzt hat man in England, in den USA immer gesagt, dass die Deutschen besonders blöd sind, weil die so wenig Vancomycin verwendet haben. Und Sie sehen hier das kleine Bämmerl ganz unten, das sind also die Deutschen. Und das andere sind die Amerikaner. Die Amerikaner haben natürlich jedes Jahr mehr Verbrauch und das hört schon hier 1996 auf. Das geht also, wenn Sie da eine Gerade durchlegen, sind die da oben bei Tonnen. Die Frage ist nur, hat das vielleicht irgendwelche Konsequenzen, wenn man so viel Vancomycin verwendet? Und prompt war es auch so. Denn es ist plötzlich der Vancomycin-resistente Enterococcus faecium aufgetaucht. Jetzt hat natürlich wieder die ganzen Lobbys haben natürlich jetzt wieder gesagt, naja, das stimmt ja gar nicht und die kehren nicht zusammen und so weiter. Aber es ist heute ein Faktum. Wir haben heute auf der Chirurgie und auf der Transplantationschirurgie haben wir unser Problem, nämlich die VRE. Und da hat man aber fast keine Medikamente, um die zu behandeln. Und das korreliert sehr wohl mit dem Verbrauch von Vancomycin. Das heißt, da sitzen wir jetzt schon und schauen kapitellich und hoffen, dass da irgendeine neue Substanz kommt, mit denen man die dann behandeln kann. Und jedenfalls ist dieses Vancomycin, das hat also, wird immer höher dosiert, sodass sie dann eben dann bei fast nephrotoxischen Dosen landen. Jetzt hat man natürlich auch was Neues erfunden. Man hat aber nichts Neues erfunden, sondern man hat etwas aus dem Kühlschrank geholt. Das 30 Jahre lang lag das im Kühlschrank, wegen Toxizität. Da hat man sich gedacht, wir haben aber keine Alternative, wir packen das wieder aus. Und so wurde dieses Präparat ausgepackt. Und da stellte man fest, das ist auch sehr giftig. Und langsam hat man die Dosis gesteigert. Und heute ist das Standardmedikament, ein neueres Standardmedikament bei der Behandlung von MRSA und VRE. Es ist allerdings nicht so einfach, weil die Dosis ja über die Jahre immer gesteigert werden musste. Und dann kam der absolute Lichtblick. Endlich hatten wir eine neue Substanz, die man oral verwenden konnte bei der Behandlung von Staphylokokkeninfektionen. Und das Musterbeispiel hier in Wien war also ein Primarius der inneren Medizin, der hatte also so ein Geschwür über der Achillessehne und das wurde immer größer und immer größer, obwohl sich der selbst und dann auch, wurde er dann auch von anderen behandelt. Zum Schluss haben alle gesagt, naja, da muss man den Fuß abnehmen. Aber Gott sei Dank hat er dann das Linezolid bekommen und der Fuß blieb dran. Das heißt also, dieses Präparat ist gar nicht so schlecht. Es ist dafür ein bisschen giftig, aber da werden wir sehen, dass es vielleicht in Zukunft was Neues gibt. Da sieht man, dass also diese Uraltmedikation mit Oxacillin und mit Linezolid, dass die eigentlich gleich sind. Wenn Sie hören, es gibt irgendwas Neues, müssen Sie immer hinterfragen, ist es besser wie das Alte? Nein, sondern wir sind schon froh, wenn es nicht schlechter ist. Und da sieht man also, dass das an und für sich so die Bewährungsprobe bestanden hat. Jetzt schauen wir noch einmal zu MRSA und schauen noch einmal die Länder genauer an. Und Sie sehen also, da gibt es also weiße Länder, das heißt, dort wurde nichts berichtet. Aber es gibt auch wirklich hellgrüne Länder, wie zum Beispiel Dänemark und Holland. Und da muss man sagen, wie haben die das gemacht im Vergleich zu zum Beispiel Griechenland? Da. Also das Griechenland ist von infektiologischer Seite das Letzte vom Letzten. Also dort dürfen sie nie hinfahren, wenn sie dort eine Infektion haben möchten. Ja, also wenn es geht, bleiben sie dann auch gleich dort, weil das also auf die Dauer sehr schlecht ausgeht. Aber wir wollen gern wissen, warum zum Beispiel Holland, die Niederlande, warum die so eine niedrige Inzidenz von MRSA haben. Und ich musste früher als Gipsdoktor die Kranken von die Holländerinnen, die nicht Skifahren konnten und sich daher das Bein gebrochen hatten, die musste ich dann mit dem sogenannten Gipsbomber von zuerst von Zell am See nach Salzburg und dort mit dem Flugzeug nach Amsterdam fliegen. Und da wurde ich gleich mit dem Patienten interniert. Und ich sagte, ich bin ja gar nicht der Patient. Und da hat aber der Arzt da gesagt, you are coming from a dirty country. Und ich habe gedacht, sowas. Aber das Resultat war nur, ich musste dort sogar übernachten, es wurde dort ein Nasenabstrich gemacht und hätte ich dort den MRSA in der Nase gehabt, wäre ich dort 3 Wochen geblieben. Also die Isolationspolitik war also wirklich wunderbar und wir merken uns eines, die Quarantäne ist also eine Maßnahme, die uns viel Leid erspart. Denn heute haben wir Patienten, die kommen aus südlichen Ländern, bringen Keime mit, die wir gar nicht aussprechen können, und die muss man isolieren. Da muss man aber erst die Möglichkeit haben, das tun zu können. Gibt es aber in Wien nur im Kaiser-Französisch-Spital für 3 Patienten eben. Und die anderen 30, die landen, lassen wir einfach nicht landen, sondern schicken sie über den Tower, schicken wir sie nach München weiter. Weil die haben ja sowas gebaut. Das heißt, das gilt also jetzt nicht nur für die bakteriellen Erkrankungen, sondern in erster Linie auch für die viralen Erkrankungen. Und das ist eine sehr interessante Konstruktion, das ist also diese Insel in Venedig, da hat man die Schiffsladungen an Patienten abgeladen. Die Pest gehabt haben, die starben dann und die Pest nicht gehabt haben, die durften nach 4 Wochen wieder weiterreisen, war aber immer nur ein Zehntel von der Besatzung. Und dann kam das nächste Schiff und so ging das dahin und es wurde so ganz berühmt und die Quarantäne war also eine furchtbar gescheite Maßnahme. Jetzt haben die das in Holland auch gemacht. Also alle wurden eingesperrt, die aus anderen Ländern gekommen sind, solange bis sie nachweisen konnten, dass sie keine MRSA nach Holland einschleppten. Und das hat man natürlich nicht nur in Holland gemacht, sondern auch in Dänemark. Man hat das also ganz rigoros durchgezogen. Man hat die alle in Einzelzimmer gelegt, das ist ja klar. Und ich habe für die nötige schwesterliche Betreuung gesorgt. Jetzt hat es und plötzlich stieg die MRSA-Frequenz wieder an und da hat sich jeder gewundert, wieso gibt es denn das? Jetzt haben wir diese Kontrollmaßnahmen eingeführt, es hat wunderbar hingehauen und eines Tages, bumm, waren diese MRSA wieder da. Da hat man lange nachgedacht und ist dann draufgekommen, dass der Mensch ja oft in Nachbarschaft von Tieren wohnt. Und die Quelle des MRSA war dann das Schwein und so wird es natürlich dann, zum Teil kann das übertragen werden, obwohl dieses Tier an und für sich schon zu viralen Erkrankungen hören. Jedenfalls brauchen wir die Personen, die müssen sich entsprechend anziehen und so weiter. Wir brauchen Flächendesinfektion und wir brauchen bei einer erhöhten Inzidenz von MRSA brauchen wir viele Hygienekräfte, aber nicht so viele Ärzte. Und wenn er aber viel arbeitet, dann geht es ihm so, die Staphylokokken sind ja nicht die einzigen Keime, nicht wahr? Und jetzt hängt jetzt ganz Südeuropa ist in dieser Situation. Da hängt nur mehr an einem Seil und die Gefahr, dass der da runterfällt, ist relativ rasch. Obwohl wahrscheinlich das Foto aus Südtirol stammt. Ne? Aber es ist die Situation jedenfalls furchtbar und jetzt haben wir das Phänomen, dass die Patienten ins Spital hineingehen und dann kommen sie krank zurück. Der geht dorthin, bekommt einen Durchfall, nach 15 Stühlen am Tag ist er nach einer Woche fertig. Da hat man gesagt, wärst nicht ins Spital gegangen, dann wäre das nicht passiert. Und daher sind wir sehr, sehr vorsichtig. Und es gibt halt viele Leute, die lassen sich gar keine Antibiotika mehr geben. Es gibt Leute, die lassen sich auch nicht impfen. Die sind ein bisschen mikrozerebral, aber das macht nichts. Das ist halt so, jeder hat seine eigene Meinung. Und jetzt hat man diesen Ausdruck geprägt, da sind jetzt die Keime drauf, die jetzt Schwierigkeiten machen in der Versorgung. Und da sehen Sie schon den Enterococcus faecium, den kennen wir jetzt schon, den MRSA kennen wir auch. Aber dann steht da Clostridium difficile, zu dem werden wir noch kommen. Und dann die unaussprechlichen, Acinetobacter baumannii, Varietas ivofi, denkt man sich in der Pfirtgott, was ist denn das wieder? Und dann steht hier dieses Kürzel 4MRGN. Das ist eine Quälmaßnahme der Mikrobiologen gegenüber den Klinikern, damit sich die nicht auskennen. Und da sagt also einer bei der Visite, sagt er, und hier haben wir wieder einen 3MRGN. Aber was für ein, ist also bei den Enterobakterien ist das ein großes Problem. Da müsste man schon wissen, wie der wirklich heißt. Diese Keime machen jetzt die Spitalslandschaft äußerst unerquicklich und in manchen Ländern ist es so, dass man in ein Spital nicht hineingehen darf. Zur elektiven Operation, zum Beispiel kosmetische Operation, da muss ich in ein anderes Land fahren. Aber ich kann nicht in Indien, in Neu-Delhi, in ein Privatspital fahren, obwohl dort die Brustvergrößerung nur die Hälfte kostet wie in Großbritannien. Weil eben die Gefahr, mit diesen Keimen befallen zu werden, besteht. Und die Schlimmste auf der ganzen Welt hat also alle Fans dieser Schönheitskönigin da zu Tode betrübt. Es war ein aufsehenerregender Todesfall. Es war schlimmer wie die Weltmeisterschaft, die Brasilien nicht gewonnen hat. Dieses Wesen hatte einen Harnwegsinfekt. Der Erreger war so resistent, dass er nicht behandelt werden konnte. Zum Schluss amputierte man noch die Beine, weil die ganz schwarz geworden sind und dann ist er erst recht gestorben. Und da fragt man sich jetzt, naja, also jetzt ist wirklich aus, nicht? Was kann ich denn da noch tun? Werden wir alle so enden wie dieses liebe Geschöpf da? Und jetzt hat man natürlich zu den Penicillinen eine Klasse erfunden, die Cephalosporine. Die waren höchst modern, jeder hat gesagt, nie wieder wird uns irgendetwas passieren, aber die Resistenzentwicklung folgte auf dem Fuß. Und heute ist die ganze Welt geknechtet von den sogenannten ESBL-bildenden Keimen. Das sind also Keime, die Enzyme bilden, die Beta-Lactame, sprich Penicilline und Cephalosporine vernichten. Wie das passiert ist, das wollen wir jetzt gar nicht da diskutieren, aber diese Erreger sind nicht nur resistent gegenüber Beta-Lactamen, sondern meist auch gegen andere Gruppen. Und da sitzt man dann schon da und weint gar bitterlich, denn irgendwas muss man in diese Patienten jetzt, irgendwas muss man denen geben. Und da sieht man auch, dass die mit so einem Keim, der ESBL bildet, dass der eine höhere Letalität hat, wie die normalen Keime in Anführungszeichen. Was kann man da jetzt machen, damit sich die nicht verbreiten? Das haben wir jetzt vom MRSA schon gelernt, nicht? Zuerst kommen mal die Hygienemaßnahmen. Das Händewaschen wäre eine unheimlich gute Idee und die Händehygiene. Aber das Wesentliche ist die Einschränkung des Gebrauchs dieser Cephalosporine. Natürlich auch die Isolation, aber man muss den Gebrauch dieser Antibiotika zurückfahren. Das können Sie in einem südlichen Land nicht durchsetzen. Sondern die sagen, bei uns sind alle Erreger so resistent, ich muss auf alle Fälle zumindest mit einem Cephalosporin beginnen. Und das ist der große Irrtum. Und dadurch werden die dieses Problem auch nicht los. Da sieht man wieder die Landkarte. Sie sehen da drüben Escherichia coli, auf der rechten Seite Klebsiella. Und da sehen Sie schon die Länder, die besonders hervorstechen. Das ist also Griechenland, Bulgarien und Rumänien. Und die jammern immer furchtbar, wir können nichts mehr tun. Rumänien zum Beispiel hat nach der Dekapitation von Herrn Ceausescu, hatten die Ceftazidin geschenkt bekommen von den Briten, hatten alle Infektionen mit dem behandelt, weil es gab kein anderes Antibiotikum. In Bessarabien, in Jasch, das Resultat war die höchste Inzidenz an ESBL-bildenden Keimen, die jemals auf der Welt gemessen wurde. Dann war das Präparat aus, hat es nicht mehr gegeben, ist die Inzidenz der ESBL natürlich wieder zurückgegangen. Und die Griechen, die sind also besonders gescheit. Das ist nicht auf dem Finanzsektor, dass sie denen alles sagen können und die werden es nicht machen. Sie werden auch das hier nicht kapieren. Sie sagen, bei uns gibt es viele resistente Keime, deswegen muss jeder Patient, der ins Spital kommt, der braucht eine Superkombination. Das heißt also, der kriegt ein Penem, so eine richtige Bombe, mit einem Vancomycin. Bei dem Vancomycin wissen wir schon, das ist eh schon schlecht. Und dann bleiben diese Unaussprechlichen über. Die sind alle falsch geschrieben, um die Aufmerksamkeit zu testen. Und dann bleibt noch ein Präparat über, nämlich Cholestin. Das ist der derzeitige Stand. Wenn wir in ganz Europa so vorgehen würden, dann hätten wir wirklich ein Problem. Aber in Österreich natürlich, dem Land der Glücklichen, da passiert das eben nicht. Hier haben Sie also so ein Beispiel, dass ein Patient mit einer Klebsiella, die so ein Enzym bildet, irrtümlich von Griechenland nach Leipzig verlegt wurde. Ein einziger Patient hat 98 andere Patienten angesteckt, 39 sind erkrankt, ein paar sind dann gestorben und erst nach einer gewissen Zeit ist man da überhaupt erst draufgekommen, dass das nur ein einziger Patient war. Deswegen ist unsere Devise, wer in Griechenland erkrankt, muss dort bleiben. Zu uns darf er nicht kommen. Ja? Und da gibt es also eine herrliche Studie in Skandinavien. Da haben die geschaut, was bringen eigentlich diese Touristen, die da ausgesandt werden in alle Welt, bringen die vielleicht diese gefährlichen Keime aus dem Ausland mit? Wir haben sie nicht, aber zum Beispiel hier in Thailand sind ja 71% der Bevölkerung haben E. coli mit, die ESBL bilden. Das heißt nicht, dass die jetzt alle krank sind, aber die Darmflora wird geändert. Und wenn dann einer aus irgendeinem Grund entsprechend krank wird, dann wird er also nicht den Harnwegsinfekt mit unserem Coli, den wir hier haben, sondern mit dem da kriegen. Das heißt also, meine therapeutischen Möglichkeiten sind dann merklich kleiner. Das heißt also, die Strategie ist Nummer eins, ist die in Griechenland. Alles, was wir haben, schmeißen wir den Patienten hinein und dann wissen wir nichts. Wir hatten jetzt einen Patienten aus Ägypten. In Ägypten, das ist ein armes Land, aber es gibt dort auch Reiche. Und der war Unternehmer und wir dachten zunächst, der hätte MERS. MERS ist also eine virale Erkrankung, die ist jetzt gerade modern. Dann war der aber 86 und von einem Kamel, also einen Kilometer weit entfernt, also wird es wahrscheinlich nicht MERS gewesen. Aber er kam mit dieser Kombination an. Was wird der gehabt haben? In der Blutkultur, in der Trachealsekret, Acinetobacter und Klebsiella. Bumm, sind wir da gesessen und wussten, waren wieder weniger gescheit, als wir vorher gedacht haben. Und die Strategie 2 ist die österreichische Strategie. Wir haben immer wieder dieselben 5 bösen Bakterien, wenn ein Patient von zu Hause ins Spital aufgenommen wird. Es sind immer dieselben. Und die, wenn ich die bekämpfen möchte, komme ich aber mit relativ einfachen Medikamenten aus und ich habe noch alles in der Hinterhand und kann das immer noch steigern, falls das notwendig ist. Das ist das österreichische Geheimnis. Jedenfalls, jetzt sitzen wir da und was sollen wir jetzt eigentlich machen? Ich meine, warum werden denn nicht neue Substanzen erfunden? Und Sie sehen da die Quinolone, dann war plötzlich nichts und jetzt hat man wieder ein bisschen was erfunden und da, ich habe das ausgesucht, weil da steht nämlich hier Ketolide. Das war die Weiterentwicklung der Makrolide, des Erythromycins. Kaum wurde das eingeführt, ist 2 österreichische Patienten die Leber zerfallen, aber gleich am nächsten Tag. Und es wurde also sofort zurückgezogen, aber das Präparat essen sie trotzdem jeden Tag. Wo ist es drinnen? Im Schweinefleisch. Weil das wurde also vom Mensch auf das Schwein transferiert und es werden schon die Leute wissen, warum das Schweinefleisch nicht als empfohlene Speise gilt. Aber trotzdem gibt es immer wieder Leute, die das trotzdem wissen. Aber da sehen Sie, dass, also die Oxazolidinone, die waren damals noch modern. Und jetzt hat einer gesagt, naja, das war ein amerikanischer Gesundheitsbeamter, das war nicht ein Chirurg, obwohl der Surgeon General heißt, und der hat gesagt, wir brauchen keine neuen Antibiotika. Denn die neuen Antibiotika sind nicht notwendig, wir haben eh so viele. Ja, leider stimmt das nicht. Und wir sollen uns mehr der Onkologie widmen. Und in der Onkologie haben wir dann neue Substanzen, die das Überleben des Patienten um eine Woche verlängern. Kostet ein paar 100.000 €. Und das wird als großer Erfolg gefeiert. Aber man darf ja nicht vergessen, dass bei den Infektionskrankheiten der nachhaltig gesund ist. Ja? Der steht ja dann auf, nimmt das Bett mit und sagt, das war's. Ne? Das ist in der Onkologie nicht der Fall. Die enormen Entwicklungskosten, die steht natürlich auch auf einem anderen Blatt Papier. Dann gibt es Zulassungsbehörden. Ne? Sie wissen, die Zulassungsbehörde ist natürlich ein gebranntes Kind, weil natürlich viel Unsinn denen untergeschoben wird und die dann irgendwas zulassen, wo dann, was weiß ich, den Leuten die Augen rausfallen oder der kriegt dann einen grauen Star und sagt, das war immer schon so. Und dann ist es schlimmer. Aber das Schlimmste überhaupt sind die Preise. Wir haben also früher Ceftriaxon, das hat gekostet 1 Gramm $45. Heute kostet 1 Gramm $0,5 oder noch weniger, nämlich im Verkauf. Jetzt sagt natürlich ja jeder, wieso soll ich denn so ein altes Präparat verwenden wie Penicillin? Das ist inzwischen eh teurer wie das Ceftriaxon. Dann nehmen wir doch gleich etwas Potentes und das ist der große Irrtum. Wir nehmen immer irgendwas Potentes. Und diese Potentaten, die werden dann auch unter Umständen Antibiotika-Beauftragte benannt. Und fahren dann immer auf die Kongresse, um dort zu lernen, wie man es nicht macht. Es gibt aber auch lobenswerte Ausnahmen und da ist Österreich auch, hat da mal was Besonderes geleistet, aber es ist leider nicht immer so. Da sehen Sie noch so ein Beispiel des schlimmsten, aller schlimmen Resistenzmechanismen. Das sind jetzt Keime, die produzieren jetzt nicht mehr Cephalosporin-spaltende Enzyme, sondern Penem-spaltende. Und vor allem ist das Meropenem und das Imipenem für nichts. Und das war eben hier in Indien, wo man eben plastische Operationen, da hat man den Leuten das als Prophylaxe gegeben, weil die Ausländer mussten besonders geschützt werden. Und da hat man denen, obwohl die gar keine Infektion gehabt haben, hat man denen das gegeben. Das Resultat war diese NT1-Lactamase, Neu-Delhi. Und aus dem heraus ist jetzt der Wunsch entstanden, wir müssen das jetzt irgendwie unter einen Hut bringen. Und wir haben uns ja vorher schon gewundert über diese und da sehen Sie, wie das zustande kam. Es gibt also gramnegative Keime, die gegen 3 Klassen resistent sind. Das ist das da, also 1, 2, 3. Das sind die Hauptklassen, also die Penicilline, die Peneme und auch die Quinolone. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, was ist denn mit den restlichen? Da gibt es doch nichts anderes. Also diese MRGN-Klassifizierung ist an und für sich, momentan ist es aktuell, aber es wird sich nicht halten. Und dieses NDM, das wäre also so ein 4-MRGN, hat sich inzwischen auf der ganzen Welt verbreitet, weil wir natürlich andere Reisemöglichkeiten haben. Also die fahren wieder zurück nach Großbritannien, nehmen den Keim. Das muss gar nicht in der Wunde sein, sondern der Keim, wir sind ja alle kolonisiert, von oben bis unten, nehmen das einfach mit und dort gibst du dem die Hand, ne, und dann hat der das auch. Das mit dem Handgeben, ich habe es früher auch nicht geglaubt und seither bin ich der Meinung, dass man Patienten nicht die Hand geben soll. Da kam ein Professor für Urgeschichte oder irgend sowas aus Nepal zurück und hat gesagt, grüß Gott, Herr Kollege, und habe aber noch nicht gewusst, was der hat. Und hat gesagt, ich habe so furchtbaren Durchfall. Das war es dann. Habe ich auch die Ruhe gekriegt. Ja? Das dauert, die Mikrobiologie dauert aber immer ein bisschen länger, also bis man da richtig draufkommt. Es war also jedenfalls furchtbar. Solches Bauchschneiden, das ist fast nur bei Campylobacter. Und was machen wir jetzt, statt zu weh zu klagen, haben wir irgendwie eine Aussicht, dass wir diese blöden Keime da loswerden? Jetzt haben die Leute gesagt, ja, da muss man jetzt alles kombinieren. Das hat aber auch nicht hingehauen. Und jetzt ist man also auf ein Produkt gekommen, das viele Jahre obsolet war und das ist plötzlich jetzt wie der Phönix aus der Asche aufgestiegen und das ist das Cholestin. Da hat man auch 2 Jahre gebraucht, bis man die richtige Dosierung herausgefunden hat. Dann kannte man sich auch nicht aus. Diese ganzen Synonyme, die da existiert haben, das war immer was anderes. Und das ist nicht dieselbe Substanz gewesen. Aber jetzt weiß man das inzwischen und jetzt ist das Cholestin, das ist also heute ein Standardmedikament. Aber wirken, da gibt es keine gescheiten Studien, dass das jetzt wirklich besser wirkt wie was anderes. Und daher sind wir auf die Hygienemaßnahmen angewiesen und auf neue Antibiotika. Welche Keime, wenn ich zusammenfassend, welche machen uns jetzt diese Probleme? Da sehen Sie das MRSA, VRE, das wissen wir jetzt schon, und da sehen wir schon wieder Clostridium difficile. Der liegt uns auch noch furchtbar im Magen. Dann ESBL bildende E. coli und Klebsiellen, dann diese Carbapenemase bildenden Enterobakterien und dann solche, die sind überhaupt gegen alles resistent. Da kann man eigentlich überhaupt nichts mehr machen. Da kann man nur zuschauen und warten. Und das ist natürlich, das war schon 2003 und das stimmt einfach nicht. Und deswegen sind wir eigentlich da, damit ich Ihnen die Angst nehme, dass wir demnächst alle sterben werden. Es ist einfach nicht so. Erstens gehen wir nicht ins Spital, zweitens lassen wir uns keine Antibiotika geben, drittens fragen wir bei jeder Visite, ob das wirklich notwendig ist, was der da wieder anschafft. Dann wird er sagen, naja, da gehen wir eigentlich nur, das eine lassen wir weg. Wichtig ist aber, dass die Dosis stimmt. Denn die Dosen sind heute individuell ganz verschieden im Vergleich zu dem, was im Lehrbuch drinnen steht. Man kann es auch so machen wie der. Der hatte also schon die x-te Hüfte und dann hat der Orthopäde gesagt, naja, so wie das gelagert ist, werden wir diese Prothese erneuern müssen. Daraufhin ist er ganz grantig geworden und gesagt, nein, also noch einmal lasse ich mich von Ihnen nicht operieren. Daraufhin bekam der rotes Gesicht, der Operateur, und hat sich dann gedacht, der ist renitent, und sich gedacht, was können wir mit dem machen, hat er angerufen und gesagt, kann man nicht irgendwas machen mit dem, haben ihm ein Medikament gegeben und das hat er brav eingenommen, ein österreichisches Präparat. Er hat es aber nicht 6 Wochen eingenommen, sondern 6 Jahre, und weil das so gut gewirkt hat. Und eines Tages kam der zum Arzt, und da hatte der also Erythrozyten so groß wie Flugzeugträger, aber nur ganz wenig. Aber wir haben es dann relativ bald erwischt. Und es ist, wenn wir jetzt da geredet haben über die Beta-Lactame, was ist denn eigentlich mit den Wundermedikamenten? Diese Klasse da, wie die eingeführt worden sind, hat geheißen, es wird nie Resistenzen geben. Da hat es also von dem Originalhersteller von Ciprofloxacin, hat er gesagt, die Dosis wird immer 2x200 Milligramm sein. Da hat man gesehen, wie blöd die in der Industrie sind. Ja? Der hat das immer wieder nachgeplappert, heute ist die Dosis 2x600 oder 3x600. Aber sie sind eigentlich, wie aufgrund der Nebenwirkungen, sind sie also wirklich vollkommen abgeschlafen. Also die haben einfach keine Zukunft. Das merkt man uns, weil gleich kommt der Retter. Also die nicht. Weil die sind falsch geladen. Und warum steht das ein Grabstein? Weil es noch schlimmere gibt. Entweder kriegt er das Hirnsausen oder er kriegt den grauen Star oder das Blut gerinnt plötzlich oder er macht das Fenster auf und ist schon braun durch die Phototoxizität. Das heißt also, nur die oberen drei haben also das Überleben geschafft. Und gibt es nicht irgendwas anderes, was man noch als Alternative geben könnten? Und da kam endlich ein Präparat, wo alle gesagt haben, das wird uns jetzt retten. Und das ist also ein Tetracyclin. Und das hat es aber nicht geschafft. Aber es war die erste Substanz einer neuen Klasse, denn das muss man parenteral geben. Die Leute wurden, wenn schon nicht gesund, zumindest verwirrt. Und die Dosis war falsch und der Hersteller hat natürlich aufgrund der Nebenwirkungen die Dosis möglichst unten gehalten. Dann hat es auch nicht gewirkt und es haben sich alle furchtbar geärgert. Also die sind ganz frustriert, aber jetzt sind wir alle frustriert. Wir sind einfach fertig. Und dann kommen die Chinesen, die sagen, die Liebe sitzt nicht im Herzen, sondern im Bauch. Da haben die nicht Unrecht. Weil im Herzen, da ist kein Platz für die Liebe. Und das ist, man hat auch, wenn man sich unglücklich verliebt ist, hat man keine Herzschmerzen, sondern Bauchschmerzen. Und das Wunderdarm hat man auch schwer erkannt, aber Gott sei Dank, jetzt sind wir einen Schritt weiter. Jetzt wissen wir, dass jeder Mensch sein eigenes Mikrobiom hat, das im Stuhl Gold ist. Ja. Aber es ist individuell ganz verschieden. Das ist deswegen, sage ich das, weil ja viele Leute heute von der Stuhltransplantation, das ist ja ein größeres Thema, träumen und das haut nicht so richtig hin, weil wenn das ein Verwandter ist, dann haut es hin. Aber das muss man eben erst näher durchleuchten. Jetzt hat man gesagt, das Mikrobiom, das braucht man. Wenn wir das falsche Mikrobiom eingeflößt oder installiert bekommen, dann wären wir womöglich alle so dick. Sie sehen, dass sich die zwei Ratten da, die unterscheiden sich in der Zusammensetzung ihres Mikrobioms. Jetzt hat man gesagt, die Dicken, die essen gar nicht so viel. Die Dicken sagen ja immer, dass sie von Luft dick werden. Aber vielleicht stimmt es, weil die immer ein anderes Mikrobiom haben. Aber der Mensch hat natürlich das irgendwie kapiert. Und jetzt wissen wir inzwischen, dass da Bakterien wachsen, die wir gar nicht kultivieren können. Und es herrscht größtes Rätselraten, weil jetzt kommen die ganzen Probiotika-Firmen, das kennen alle irgendwie Bioflorin oder Antibiophilus, da sitzt einer am Topf und schaut ganz glücklich. Aber nicht deswegen, weil er das eingenommen hat, sondern weil er endlich Stuhl hat. Und das haben die Leute also nicht kapiert. Also das ist so wie gewisse Fächer, die sind auch noch im Urstadium. Und sie wissen es nicht. Aber jedenfalls ist im Darm eine Neidgenossenschaft unterwegs. Die lieben sich nicht, die Bakterien. Sie hassen sich. Aber sie halten das Ganze in Schach. Da muss man nur wissen, dass die, wenn die im Kolon ankommen, sagen die schon dort sitzen, sagen, das ist sehr nett, dass ihr uns besuchen wollt, aber mehr ist da nicht zu machen. Bitte geht es ein bisschen weiter. Nach ein paar Metern sind die wieder rausgefallen. Ne? Und so ist es natürlich auch mit diesen ganzen Präparaten, wo immer Reklame gemacht wird. Aber jetzt ist ein Faktum, ist, wenn Sie jetzt diese Darmflora kaputt machen, dann geht es Ihnen schlecht. Und jedes Antibiotikum schädigt Ihre Darmflora. Jedes. Ganz wurscht. Da müssen Sie schon Penicillin V einnehmen. Aber wer nimmt denn das schon ein? Das ist wenigstens unschädlich, heute noch immer wirksam und so weiter. Und da gibt es aber so einen kleinen Napoleon dort und die ganze Darmflora hat sich verabschiedet, da bleibt der über, ein kleiner Verkrüppelter, der sagt, jetzt bin ich dran. Und dann bildet der dort ein Toxin und dann kriegt der Patient furchtbaren Durchfall und dann stirbt die Oma, obwohl sie eigentlich wegen der Hammerzehe aufgenommen wurde, im orthopädischen Spital, stirbt sie dann an Clostridium difficile. Das kann man natürlich von verschiedener Warte sehen, weil ich meine, die Oma war ja schon so alt und so weiter, aber normalerweise nicht. Und diese neue Spitalseuche, die wird jetzt behandelt, laut Lehrbuch, mit solchen Substanzen, die die ganze Darmflora kaputt machen, nämlich die und den Rest auch. Bis sich der Patient erholt hat, dauert es bis zu 6 Monate. Und er erholt sich wieder, wenn er brav alles isst. Am besten ist Boden aufschlägen, alte Sachen, die schon kein Mensch mehr isst, die fest lutschen und so weiter. Und da wird die Darmflora wieder aufgebaut. Oder man nimmt eben von irgendjemandem, fragt man den, kannst du mir nicht ein bisschen einen Stuhl geben von dir? Da wird der sagen, erst wozu brauchst du das? Das sagen sie nicht, wofür sie ihn brauchen. Und sie kaufen sich dann den Schulkakao, rühren das ein und trinken das. Aber das ist irgendwie blöd. Und da ist aber heute, gibt es ein Medikament, das ist das Fitaxomicin. Das ist sehr teuer, weil es eine Monopolstellung hat, aber das ist was Gescheites, weil das geht in erster Linie auf diese Clostridien. Und jetzt sitzen wir aber da und jetzt wollen wir gerne wissen, wie es in Zukunft weitergeht. Also, gibt es vielleicht irgendwas Neues für diese MRSA oder für diese VRE? Die sind gar nicht so neu da, sondern sie wurden nur nicht in den Handel gebracht. Dieses Oritavancin hat einen Vorteil, es genügt eine Dosis. Stellen Sie sich vor, Sie haben den Rotlauf, kriegen Sie eine Dosis, im Popf gespritzt, das war's dann. Nie wieder, bis zum nächsten Erysipel, nächstes Jahr. Aber es hält ihn. Dalbavancin hat auch so eine lange Halbwertszeit. Da haben alle Leute gesagt, naja, wer weiß, ob die Verträglichkeit gut ist, weil was ich einmal drinnen habe im Körper, ich bringe es dann nicht mehr raus. Und das Neueste ist aber das Tetizolid, denn das wird also das Linezolid ablösen und hat diese negativen Einwirkungen nicht. Aber noch gescheiter ist das da unten, da, dieses Cadazolid. Das wirkt nämlich selektiv gegen Clostridium difficile und das ist ein echtes Problem. Das merken wir uns. Das heißt also, wir brauchen nicht sagen, es gibt nichts Neues. Wie ist denn das jetzt mit den Gramnegativen? Auch da gibt es zahlreiche neue Aspekte. So richtig super neu, allerdings nicht. Aber Sie sehen ja, wir haben diese MRGN da. Und diese 4-MRGN, da haben wir schon ein Problem mit der Therapie. Und da gibt es also dieses, hat noch keinen Namen, BRL 372. Dann gibt es die Kombination, das ist eigentlich nicht so überraschend, aber das hier, das Telafloxacin, wird die Szene der Kinolone, die wir schon gesehen haben, die in der Tierzucht verwendet werden, wo es so viele Resistenzen gibt, so viele Nebenwirkungen, das wird das revolutionieren. Und dann gibt es den Nachfolger vom Tigecyclin, da kann man das nämlich jetzt dann endlich oral einnehmen. Und das ist immerhin ein Vorteil. Und dann haben wir noch unsere Lieblingskrankheit, die Gonorrhoe. Ich brauche eine orale Therapie. Ich kann nicht alle bespritzen. Nicht? Dann müssen sich alle da 100 Pöpsche anstellen und dann zack, 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 zack. Es ist viel einfacher, man gibt dem unter Aufsicht eine Tablette. Die gibt es sonst nirgends. Die kann er sonst nirgends kaufen. Sie geben ihm unter Aufsicht diese Tablette und warten eine halbe Stunde, bis er sie nicht erbrochen hat. Das heißt also, es gibt immer wieder neue Substanzen. Sie brauchen keine Angst haben, dass die Menschheit demnächst aussterben wird. Und dann gibt es noch so Tricks, Sie kennen alle das Amoxicillin mit Clavulansäure, wo man festgestellt hat, dass 80% gar nicht wirksam sind, weil die Clavulansäure nicht stabil ist. Trotzdem wird es kiloweise verschrieben. Es wird den Leuten sehr oft schlecht, aber in Wirklichkeit ist es eine Kunst, diese Clavulansäure so zu präparieren, dass sie nicht zerfällt. Deswegen gibt es in den USA kein parenterales Amoxiclav-Präparat. Das hat man immer vergessen. Aber da haben wir jetzt endlich einmal was Gescheites da. MK7655, Sie können sicher sein, von der Liste überlebt nur eines. Aber welches wissen wir noch nicht. Und dann werden wir also sagen können, unser Problem ist es nicht. Wir haben das Glück, es gibt immer irgendwas Neues. Und da sehen Sie jetzt die Angriffspunkte dieser neuen Präparate, das ist eine sehr schöne Abbildung. Sie sehen da oben das Cadazolid, wo wir ja glauben, das ist vielleicht so etwas Ähnliches wie Linezolid, ist aber nicht so, die heißen alle irgendwie ähnlich und so weiter. Aber das da unten, das Solidromycin, das merken wir uns, weil wir brauchen für die Gonorrhoe, brauchen wir irgendwas. Tetizolid gegen Staphylokokken, Omadaziclin als Nachfolgepräparat für so multiresistente Spitalskeime. Dann das Telafloxacin, also ein Quinolon, Und eben da der hier. Das, die anderen da, die sind schon eher so ein bisschen fad. Was kann man jetzt also sagen? Wir sterben also nicht aus, wir brauchen auch keine neuen Antibiotika, vorausgesetzt, wir haben ein entsprechendes Programm, das Ärzte so weit erzieht, dass wir die Leute vernünftig behandeln. Und daher gibt es eben das Programm europaweit und diese Mechanismen, da sitzt auch die Protagonistin von diesem Programm, dass man eben Ärzte erzieht, nicht mit Bomben zu schießen, wenn normale Substanzen auch möglich sind. Und ich sage Ihnen, gehen Sie formulieren nach Skandinavien, nach Holland und fahren Sie auch nicht nach Griechenland. Und Sie gehen in Griechenland über die Straße, Sie werden zusammengefahren, kriegen dort einen Keim und dann bleiben Sie dort, weil wir nehmen Sie nicht zurück. Und nach Indien übrigens, das ist überhaupt das schlimmste Land, das ist noch schlimmer wie in Griechenland, dort ist die ESBL-Inzidenz, ist jetzt dort 98%. Das heißt, Sie können unter Umständen Kinder, die das dringend brauchen würden, weil die Kinder haben ja viel mehr behandlungswürdige Infektionen als Erwachsene, können Sie nicht behandeln, gibt es nicht. Und dann ist das andere, die neuen Antibiotika wären verfügbar. Heute haben wir gerade wieder drei so neue Antibiotika durchgekaut. Die EMEA sitzt in London, die sagen, das braucht man nicht, wollen wir nicht. Alle anderen würden es gerne haben. Und das andere sind einfach die Hygienemaßnahmen. Aber jedenfalls, die Isolation solcher Patienten ist so wie bei Ebola, da gibt es ja auch keine Medikation. Auch dort müssen sie die Patienten entsprechend isolieren, dann haben sie eine Chance, dass die Seuche wieder einschläft. Das merken wir uns und wir sterben also in keiner Weise aus. Leider. Aber jedenfalls nicht an Infektionen. Die Infektionen sind jedenfalls was Herziges. Wenn Sie mal krank werden wollen, wünsche ich Ihnen eine Infektion. Dann kommen Sie zu uns, wir werden Sie heilen und Sie haben das Gefühl, endlich einem richtigen Arzt begegnet zu sein. Ja. Bei anderen Krankheiten ist das nicht so. Und in dem Sinne schließen wir, weil wir nicht polemisch werden wollen und weil wir sagen, wer es nicht aushält, dem muss man helfen. Danke.